Kinder haben ja per se schon mal einen positiven Zugang zu Bus, Bahn, das hat ja was Spannendes und Aufregendes für sie, dann können wir sie einfach auch ihr ganzes Leben lang damit abholen. Das heißt, wir können jetzt so den Grundstock legen, für das, dass das Thema ÖV positiv behaftet ist und nicht negativ behaftet. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass das nicht ein ich muss mit dem Bus fahren, sondern ey, ich kann mit dem Bus fahren. Weil es macht Spaß, weil ich werde ernst genommen, weil es ist eine sichere Art, mich vorzubewegen und ich schütze das Klima nur damit und triff meine Freunde. Also so wirklich diese vielen positiven Aspekte, die damit verbunden sein, dass das einfach spürbar wird.
Ein herzliches Willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ich bin Christina Schubert-Zillerwetz und ich möchte heute wissen, wie kinder- und jugendgerechte Mobilität aussieht. Denn damit die Verkehrswende gelingt, müssen wir alle mitnehmen. Aber noch werden die Bedürfnisse der 1,7 Millionen Kinder und Jugendlichen in Österreich viel zu wenig bis gar nicht berücksichtigt, wenn es um Verkehr und Mobilität geht. Meine beiden Gäste heute will ich fragen, wie sich Mobilität auf die Gesundheit, die sozialen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern auswirkt. Und was brauchen Kinder und Jugendliche, damit sie sich sicher und gerne im öffentlichen Raum bewegen können? Dazu sind heute zwei Expertinnen bei mir zu Gast, nämlich Carina Schönsleben-Seiringer vom Verkehrsverbund Tirol.
Hallo.
Und Katrin Tschio, meine Kollegin aus der österreichischen Energieagentur. Liebe Carina, liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Bitte erzählt unseren Hörerinnen und Hörern kurz, was ihr genau macht und wie ihr überhaupt zum Thema Kinder- und Jugendmobilität gefunden habt.
Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Es freut mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Carina Schönsleben-Seiringer. Ich bin relativ lang schon mit dem Thema Kinder und dem Thema Mobilität verbunden. Ich habe bei der ÖBB eigentlich die Kindermarke damals aufgebaut, Timmy Taurus und seine Freunde, was ein großes Herzensthema von mir war. Und bin dann durch meine Zwillinge, also auch persönlich mit Kindern verbunden, retour nach Tirol und habe dann dort zuerst bei der ÖBB und dann beim Verkehrsverbund Tirol begonnen. Und beim Verkehrsverbund Tirol darf ich seit neuestem auch das Thema Kindermobilität mitbetreuen. Wir wollen uns dem Thema auch mehr widmen und intensiver uns damit auseinandersetzen, was mir große Freude bereitet.
Sehr gut, herzlich willkommen, Carina.
Danke. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Katrin Tschio von der österreichischen Energieagentur und ich bin seit 2021 dabei und befasse mich sehr intensiv mit dem Thema aktive Mobilität, vor allem zu Fuß gehen, also die perfekte Ergänzung zum ÖV auch und eben auch mit dem Thema Kinder- und Jugendmobilität und da machen wir ganz viele Aktivitäten dazu und freue mich, dass ich da sein kann.
Bei den Vorbereitungen zu diesem Podcast bin ich vor allem über eine Zahl gestolpert, nämlich 25 Meter. Das ist so der durchschnittliche Aktionsradius, den Kinder heute haben. Also damit ist die Distanz gemeint, die sich Kinder von ihren Eltern oder ihrem Zuhause selbstständig wegbewegen können. Zum Vergleich, 1950 lag der Aktionsradius noch bei 3 Kilometern, 1970 zumindest noch bei 500 Metern und jetzt eben bei 25 Metern, im Durchschnitt natürlich. Aber was sagt uns denn diese Entwicklung, beziehungsweise was hat dazu geführt, Katrin?
Also uns sagt diese Entwicklung, dass die Kinder in ihrer Mobilität nicht so selbstständig sind wie früher. Also sie werden einfach mehr von den Eltern begleitet bei ihren Wegen. Und das kann ganz viele Gründe haben, aber oftmals sind es von den Eltern auch sehr begründete Sicherheitsbedenken aufgrund von fehlender sicherer Infrastruktur, keinem durchgängigen Verkehrsnetz, einem sehr hohen Verkehrsaufkommen, also gerade im Vergleich zu früher einfach ein viel höheres Verkehrsaufkommen und auch sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten. Und da fühlt man sich dann natürlich auch nicht so wohl, die Kinder alleine loszuschicken.
Ist klar, aber welche Folgen hat denn diese doch sehr unselbstständige Mobilität für Kinder und Jugendliche?
Damit Kinder in Zukunft ihre Wege sicher und selbstständig zurücklegen, können, müssen sie das irgendwann mal lernen. Und das lernen sie am besten, wenn sie das unbegleitet machen. Also sie lernen dann Distanzen, Geschwindigkeiten, Verkehrssituationen abzuschätzen. Sie gewinnen einfach Sicherheit, wie sie ihre Wege selbstständig meistern können. Und wenn sie immer nur begleitet diese Wege zurücklegen, dann lernen sie das einfach nicht so gut. Und natürlich, wenn viele von diesen Begleitwegen mit dem Pkw zurückgelegt werden, ist das auch nicht so gut für unser Klima.
Mhm. Für die meisten Kinder der wohl wichtigste Weg ist es so die tägliche Strecke in die Schule oder in die Ausbildungsstätte. Welche Trends beobachtest du oder beobachtet ihr auch im Verkehrsverbund, Carina?
Ja, also eigentlich das, was schon kurz angesprochen worden ist, eben dieses Begleiten der Kinder, das wirkt sich halt ganz oft in Form von Elterntaxis, sage ich jetzt mal aus. Ein Trend, der nicht nur in Österreich, sondern der eigentlich europaweit, weltweit zu beobachten ist. Und ein Trend, der uns ehrlicherweise auch Sorgen macht. Sorgen aus den gesundheitlichen Aspekten heraus, aber Sorgen aus dem Klima heraus. Und für uns einfach auch ein wichtiges Thema, weil wir glauben, gerade der öffentliche Verkehr, der sehr auf den Schülerverkehr ausgerichtet ist, könnte eigentlich perfekte Alternative sein und ist eigentlich jahrelang, jahrzehntelang sehr gut genutzt worden und hat das sehr gut funktioniert. Und diese Entwicklung hin zu Elterntaxis birgt einfach auch sehr viele Gefahren und deswegen ist auch wichtig, da hinzuschauen und auch aufmerksam zu machen, weil es aus einem guten Gedanken heraus ja oft passiert, aber die ganzen Rahmenbedingungen, die damit verbunden sein, gar nicht bewusst sein. Und deswegen ist so wichtig, da einfach eine Bewusstseinsbildung zu schaffen und nochmal hinzuweisen, was gibt's denn wirklich für Themen, die damit verbunden sein und warum macht's denn eigentlich viel mehr Sinn, zu Fuß mit dem Rad oder eben in Kombination mit den Öffis diesen wichtigen Weg einfach auf sich zu nehmen.
Mhm. Viele Eltern sind ja auch deshalb zögerlich, ihre Kinder selbstständig in die Schule gehen zu lassen, weil sie eben Sicherheitsbedenken haben. Du hast das auch schon angesprochen. Mhm. Es gibt erhöhtes Verkehrsaufkommen, das natürlich dann noch einmal verstärkt wird, wenn jede Familie die Kinder mit dem eigenen Auto in die Schule führt. Also es ist ein bisschen eine selbstverstärkende Entwicklung, die da passiert. Aber welche Maßnahmen können denn dazu führen, dass Schulwege sicherer werden? Wenn wir jetzt an den Schulweg am Land denken, aber auch an den Schulweg in der Stadt?
Also generell wäre es extrem wichtig, üben. Also üben, üben, üben. Das heißt schon mal, dass die Kinder eben diesen Weg sehr gut kennen und das auch sehr gut einschätzen können, was Entfernungen betrifft, was aber auch Schutzwege betrifft und Ähnliches. Und wie du auch richtig angesprochen hast, es ist oft erschreckend, wie es direkt vor den Schulen einfach auch zu einem Verkehrsaufkommen kommt, das tatsächlich das Gefährlichste überhaupt an dem gesamten Schulweg ist, weil sehr viele Autos einfach kreuz und quer unterwegs sind. Ich habe das selber auch bei uns beobachtet und ich glaube, dass die Situation ähnlich an anderen Orten ist, dass die Autos einfach, jeder kommt, will das Kind abholen oder will es bringen. Andere Kinder bewegen sich dann zwischen den Autos. Sie haben oft dieses Gespür noch nicht, wie gefährlich sowas eigentlich sein kann. Und deswegen ist da schon sehr wichtig, darauf hinzuweisen und wirklich darauf zu achten, dass es da zu einer verkehrsberuhigten Zone eigentlich kommt und dass man eben viel mehr diese Wege, die die Kinder zurücklegen können, einfach angenehmer gestalten, damit die Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn sie die Kinder da einfach losschicken. Dass es einfach ein Weg ist, der auch wirklich als Weg sichtbar ist, dass es einfach eine attraktive Art des in die Schule gehen sein kann.
Und warum ist jetzt, ich frage jetzt ganz naiv, aber warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass Kinder ihren Schulweg selbstständig bestreiten und gehen können? Also was ist da jetzt abgesehen von der Komponente, dass wir weniger Verkehrsaufkommen haben und damit auch weniger klimaschädlich sind, aber was ist denn so das eigentliche Argument dafür, Kinder selbstständig in die Schule gehen zu lassen?
Ich habe sie schon auch vorhin so angeschnitten, also diese Erfahrungen sammeln im Verkehrsraum sind ganz wichtig. Und durch so aktive Schulwege kann man auch mehr Bewegung reinbringen in den Alltag. Also sehr, sehr viele Kinder heutzutage, auch in Österreich, bewegen sich nicht genug. Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 60 Minuten pro Tag und das erreichen die meisten nicht. Also 80% erreichen das nicht in Österreich, der Kinder. Und durch einen aktiven Schulweg kann man da schon auch mehr Bewegung reinbringen und zumindest einen Teil dieser Bewegungsempfehlungen erfüllen. Und Was auch noch mit reinspielt, Kinder sind tatsächlich, wenn sie den Schulweg aktiv zurücklegen, konzentrierter und lern- und leistungsfähiger in der Schule auch noch. Also es ist eigentlich so eine, ich sag mal, Win-Win-Win-Situation für Gesundheit, Psyche, Klima.
Ja. Und das ganz Schöne finde ich auch, also das habe ich auch lernen dürfen, das hat mich auch eigentlich sehr abgeholt zu dem Thema, auch das Soziale. Also gerade dieses Miteinander, dass die Kinder einfach, das ist ja so ein Ort, wo sie einfach nur unter sich sein dürfen mal. Wo man sich vielleicht auch das ein oder andere ausmacht, ohne dass ein Erwachsener dabei ist. Und ich glaube gerade, dass auch diese Fähigkeiten ganz wichtig sein. Wir nehmen den Kindern, und da nehme ich mich selber bei Gott nicht aus, ich bin tatsächlich, glaube ich, die Helikoptermama schlechthin. Wir nehmen den Kindern so viel ab. Und es wäre aber auch ganz oft wichtig, dass sie einfach für sich selber Entscheidungen treffen dürfen oder Konflikte lösen dürfen. Und ja, es kennt, glaube ich, jeder. Also ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich kann mich noch gut erinnern, ja, dann hat man halt mal einen Konflikt im Bus gehabt oder auch mal einen Blick hin zu einem kleinen Jungen gewagt oder zu einem Mädchen und hat halt so diese ersten Momente gehabt. Ich glaube, das ist wichtig. Dieses Soziale, dieses Miteinander, dieses wirklich gemeinsam Dinge lösen.
Mhm. Wir haben jetzt ja kurz angesprochen, eben den sozialen Faktor und aber auch diesen psychischen Faktor, den das eigenständige Mobilitätsverhalten haben kann. Ich würde gern kurz darauf eingehen, wie sich denn eigentlich Kinder und Jugendliche entwicklungspsychologisch in ihrem Verkehrsverhalten von Erwachsenen unterscheiden. Also wir wissen ja, dass sie nicht als Verkehrsteilnehmer oder Teilnehmerinnen gelten. Also sie sind ja aus dem Vertrauensgrundsatz noch ausgenommen und das aus einem sehr guten Grund. Aber Katrin, vielleicht kannst du uns kurz erklären, worin sie sich eigentlich genau unterscheiden von uns Erwachsenen.
Also Kinder können in erster Linie auch mal so Gefahren, Distanzen, Geschwindigkeiten nicht so gut abschätzen. Also wenn ein Auto herankommt, dann tun sie sich schwer abzuschätzen, wann das Auto dann wirklich bei ihnen ist oder gefährlich ist. Sie verstehen auch oft nicht ganz, warum ein Auto nicht für sie automatisch anhalten kann. Also das wird ihnen auch beigebracht und sie sehen Autos oftmals gar nicht so als eine Gefahr. Also das ist noch dieses magische Denken, das Auto kann von selber anhalten, wenn es mich sieht. Kinder sind auch wesentlich leichter ablenkbar als Erwachsene. Also sie sind sehr reizüberflutet und müssen sich auch immer mal wieder konzentrieren darauf, was sie tun und können deswegen auch mehr Fehler machen. Also Erwachsene machen auch Fehler, aber Kinder machen eben auch Fehler. Sie sind auch kleiner, also sie sehen die Welt einfach aus einer anderen Höhe und da können beispielsweise parkende Autos oder Hecken die Sicht verstellen und sie können dadurch ein herannahendes Auto nicht so wahrnehmen wie erwachsene Personen, die größer sind. Sie haben auch einfach ein eingeschränkteres Sichtfeld, also sie sehen einfach noch nicht so weit auch wie Erwachsene. Und wir sagen da eben immer ganz gerne bei Klimaaktiv Mobil, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also sie sind einfach anders und darauf muss man einfach Rücksicht nehmen.
Und bis zu welchem Alter gelten diese Unterschiede, die du jetzt gerade erklärt hast? Ist das dann bis zum Jugendalter oder wirklich dann bis zum Eintreten ins Erwachsenenalter?
Also ganz unterschiedlich. Also gewisse Fähigkeiten werden zum Beispiel mit 12 Jahren ausgebildet, aber so das Sichtfeld, bis das entwickelt ist, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube bis 14. Also das ist ein Prozess und die Kinder eignen sich da diese Fähigkeiten immer mehr an. Und bis sie dann so wirklich selbst, also ich sag mal, auf demselben Niveau sind wie Erwachsene, das dauert schon eine Weile. Also da sind wir schon beim Jugendalter, bis sie wirklich die Gefahren alle abschätzen können, die Distanzen abschätzen können, bis sie das voll entwickelte Sichtfeld haben. Und natürlich die Körpergröße spielt dann auch eine Rolle.
Und das Thema Ablenkung ist wahrscheinlich auch bei Jugendlichen noch ein
großes. Das ist bei Jugendlichen natürlich nach wie vor ein großes Thema, weil wir haben jetzt auch Handynutzung, eine sehr intensive. Und das ist dann natürlich im Jugendalter, das zieht sich dann noch weit bis ins Erwachsenenalter.
Carina, Kinder- und Jugendmobilität ist und war dir, du hast es kurz erzählt, auch in deiner beruflichen Vergangenheit ein großes Anliegen. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen für Kinder im öffentlichen Verkehr?
Also ich sehe tatsächlich die größte Herausforderung, dass sie oft gar nicht gehört werden. Es war für mich so der Moment, wo ich tatsächlich ganz intensiv mich auseinandergesetzt habe, war eine Einladung, wo ich bei der PEP war. Und
kannst du kurz erklären, die PEP ist?
Transport and Health and Environment Pan-European Program ist der PEP. Das ist so ein paneuropäischer Zusammenschluss von verschiedenen Ministerien aus den Bereichen Transport, Gesundheit und Umwelt. Und das ist ein Forum, wo Austausch passiert und wo auf einer strategischen Ebene, ich sag mal, ein Rahmen geschaffen wird für Politik in diesem paneuropäischen Raum. Und vielleicht kann ich da kurz einhaken. Da war eben im April letzten Jahres eine größere Konferenz in Wien. Und da sind eben sehr, sehr viele Personen aus dieser DPEP zusammengekommen. Und da haben wir unter anderem auch über Kinder- und Jugendmobilität gesprochen. Und die Carina war eben als Panelist eingeladen. Und ja.
Genau, und da habe ich eigentlich, das war so für mich der Moment, wo mir ganz viel eigentlich auch bewusst geworden ist. Es gibt viele tolle Initiativen und es ist nicht so, dass die Kinder überhaupt nicht gehört und gesehen werden im öffentlichen Verkehr. Es machen viele Kollegen sehr tolle Arbeit. Trotzdem glaube ich immer noch, dass das Thema nur zu stiefmütterlich behandelt worden ist. Für mich ist das so ein Thema, der Blickwinkel, was die Katrin vorhin eben beschrieben hat. Ah, dieses, wo steige ich ein? Was ist die Haltestelle? Dieser ganze Ablauf. Wir nehmen das oft als Erwachsene als gegeben hin, weil es wir kennen. Aber das ist ja eine komplett neue Welt für Kinder. Und da muss man einfach, glaube ich, viel mehr jetzt die Brille aufsetzen und das mal aus ihren Augen betrachten. Und da eigentlich so diesen Weg einmal abgehen und schauen, wo müssen wir denn wirklich Veränderungen vornehmen und wie kann man denn das eigentlich optimieren? Und das ist für mich schon ein ganz großer Punkt. Die Kinder müssen sich wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen und das immer wieder üben, gibt es Sicherheit und es gibt dann auch den Eltern wieder Sicherheit. Also ich glaube, alles, was man öfters macht, das hilft einem einfach, eine Leichtigkeit reinzukriegen. Und ich sehe da eben unsere Rolle, also jetzt vom Verkehrsverbund Tirol, aber generell im öffentlichen Verkehr sehe ich da schon die Rolle, das einfach kinderfreundlicher zu gestalten.
Also von der Beschilderung angefangen, genau. Dass zum Beispiel auch die Nummern gut sichtbar sind, wenn ich ein bisschen kleiner bin zum Beispiel, oder die Anzeigentafeln auch gut leserlich sind, bis hin zu wo steige ich ein, dass das klar ausgeschildert ist. Oder auch die Verkehrsnetze im Bus oder in der U-Bahn oder in der Straßenbahn zum Beispiel gut ersichtlich sind, auch für Kinder und Jugendliche.
Exakt, ja. Es ist für mich auch total spannend gewesen. Ich bringe vielleicht was Persönliches da noch mit. Meine Kinder sind jetzt, letztes Jahr haben die den Wechsel gehabt von der Volksschule ins Gymnasium. Und ich habe dann mit meinen Kindern und mit allen Kindern, die ins Gymnasium gewechselt sind, einen Ausflug gemacht. Bin einfach Bus fahren gegangen mit ihnen und die Strecke abgefahren. Und das war dann auch so ein Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, sie haben sich alle auf die falsche Seite bei der Bushaltestelle gestellt, weil sie es gewohnt waren, dass sie, wenn sie einen Ausflug gemacht haben mit der Volksschule, sie einfach in die andere Richtung gefahren sein. Und da
also wahrscheinlich aus der Stadt raus irgendwo hin.
Ja, genau. Also ich komme tatsächlich aus einem kleinen Dorf, okay. Also aus einem 900-Seelen-Dorf. Und da gibt's halt, die Stadt ist Richtung links und die Ausflugsziele Richtung rechts. und das war schon der erste Moment, wo so bewusst war, ah ja, sie hätten jetzt da eigentlich schon, und dann das Fahrplan lesen, wo hängt denn ein Fahrplan, wie komme ich zu den Informationen, weil eben dann im Bus einsteigen, wo ist denn die Haltestelle dann auch, also was da auch bewusst geworden ist, gerade die Bushaltestelle, oft wo eine Schule ist, heißt nicht unbedingt wie die Schule, sondern hat ganz einen anderen Namen, muss ich dann wissen, dass ich da raus muss. Und dann ist auch keine Beschilderung Richtung Schule. Also es sind ganz so viele, wenn man den Weg dann wirklich mal abgeht, da fällt einem auf, dass wir doch schon noch einiges an Arbeit vor uns haben.
Mhm. Jetzt eine Anschlussfrage dazu, wo siehst du denn also die Chancen, wenn es um Kinder- und Jugendmobilität und dem öffentlichen Verkehr geht? Also was würdest du dir da wünschen? Du hast jetzt einiges schon genannt, bessere Beschilderung und wirklich die Brille der Zielgruppe mal aufzusetzen und zu schauen, wie verständlich sind die Dinge, die wir ihnen quasi anbieten. Gibt es darüber hinaus auch was?
Ich glaube, dass eine große Chance ist, also Kinder sein einfach die Zukunft. Also das, was wir zu tun haben, habe ich schön, glaube ich, vorhin versucht aufzulisten. Was wir aber tun müssen eben auch, ist wirklich sie ernst nehmen. Kinder, wenn die anfangen, ÖV einfach zu leben und das bewusst sich für das entscheiden, und Kinder haben ja per se schon mal einen positiven Zugang zu Bus, Bahn, das hat ja was Spannendes und Aufregendes für sie, dann können wir sie einfach auch ihr ganzes Leben lang damit abholen. Das heißt, wir können jetzt so den Grundstock legen, für das, dass das Thema ÖV positiv behaftet ist und nicht negativ behaftet. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass das nicht ein ich muss mit dem Bus fahren, sondern ey, ich kann mit dem Bus fahren, weil es macht Spaß, weil ich werde ernst genommen, weil es ist eine sichere Art, mich vorzubewegen, und ich schütze das Klima nur damit und triff meine Freunde. Also so wirklich diese vielen positiven Aspekte, die damit verbunden sein, dass das einfach spürbar wird.
Klingt gut. Es gibt ja jetzt auch immer wieder von verschiedenen Trägern, sei es jetzt der öffentlichen Verkehrsbetrieben, aber auch von den ÖBB oder auch von den Schulen selber, Workshops, wo mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird zum Thema Mobilität und Verkehr. Aus eurer Erfahrung, was wünschen sich denn die Kinder selbst oder was ist ihnen denn wichtig?
Also wir haben im Rahmen von einigen so Jugendpartizipationsprozessen mit Jugendlichen gesprochen, also Jugendlich ab 12 bis circa 30 Jahre. Und für junge Menschen ist der öffentliche Verkehr einfach ganz, ganz wichtig, gerade als für Selbstbestimmtheit, Loslösung von der Mobilität der Eltern. Also da ist ÖV einfach ein riesen Thema. Und in Verbindung mit dem ÖV auch die Fahrradmitnahme. Also viele würden sich wünschen, dass sie das Fahrrad mitnehmen können in den ÖV, weil sie damit wirklich sehr, sehr mobil und selbstständig sein können. Radwege waren ein großes Thema, und Jugendliche sind auch sehr, sehr sensibel auf Kosten. Also die haben oft kein so geregeltes Einkommen. Also gratis oder günstigere öffentliche Verkehrsmittel waren ganz, ganz oft ein Wunsch, den sie geäußert haben. Und sonst natürlich auch eben, wie die Carina schon mehrfach gesagt hat, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden, auch gefragt werden und die Dinge, die sie dann äußern, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse auch mitgenommen werden in die Planung.
Ich glaube auch das Thema, also für Kinder und Jugendliche ist es auch so ein Thema Freiheit. Also wenn wir, oft wird ja der Vergleich mit dem Auto herangezogen, mit 18 fühlt man sich dann, man kann einen Führerschein machen und das Thema Freiheit steht im Raum, man kann tun, was man will. Das stimmt eigentlich nicht in meinen Augen, weil das fängt schon viel früher an, und das fängt eigentlich, wenn ich jetzt gerade den Wechsel nochmal nehme, Volksschule in die höhere Schule, ins Gymnasium, in die Mittelschule, eigentlich fängt dort die erste Entscheidung an, ob ich Freiheit kriege oder nicht, weil auch das Thema ÖV bietet mir Freiheit. Und das muss man bieten, ein gutes ÖV-Netz, ein attraktives ÖV-Netz, das eben auch dazu verleitet, in der Freizeit dann auch vermehrt mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Und dann kann man sehr wohl dort schon beginnen, diese Freiheit zu leben. Und ein ÖV kann damit auch für Freiheit stehen und nicht nur ein Auto.
Stimmt, also ich erinnere mich, dass die ersten Fahrten nach Graz immer sehr aufregend waren und total cool waren und wirklich genauso dieses Freiheitsgefühl für mich bedeutet haben, als ich so 14, 15 war. Jetzt sind ja viele Bereiche im öffentlichen Raum in Österreich in erster Linie auf das Auto, also den Pkw, ausgerichtet. Und das ist per se kein idealer Ort für Kinder und Jugendliche, die selbst noch nicht Auto fahren. Wie müsste denn der öffentliche Raum, der mehr auf die Bedürfnisse von jungen Verkehrsteilnehmenden ausgerichtet ist, gestaltet sein? Welche Optimierungsmöglichkeiten hätten wir da?
Also Verkehrsberuhigung ist da immer sehr effektiv, einfach niedrigere Tempos. Das erzeugt gleich mal Sicherheit und eine Aufenthaltsqualität. Begrünung, Beschattung, all diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Für Kinder und Familien sind auch Sitzgelegenheiten in regelmäßigen Abständen ein großes Thema. Wasser, aber auch wegbegleitendes Spiel, einfach dass der Weg auch Spaß macht und attraktiv ist und etwas bietet für die Kinder. Bauliche Trennung oder eben Abgrenzung zum Verkehr ist auch immer ganz, ganz wichtig. Gerade wenn es auch um Radfahren geht, also baulich getrennte Radwege sind für Kinder ganz wichtig, weil die machen, also damit sie auch mal Fehler und Schlenker machen können, weil wenn sie einen Schlenker auf die Straße machen, ist natürlich blöd. Und sonst auch einfach durchgängiges Wegenetz ist ganz, ganz wichtig. Sichere Querungsstellen, also Zebrastreifen, Ampeln, Mittelinseln, dass sie auch eben sicher die Straße queren können. Und das Schöne ist eben, das kommt dann auch gerade, wenn es um Sitzgelegenheiten geht, um Begrünung, Beschattung. Es kommt dann auch zum Beispiel Pensionistinnen zugute. Die brauchen auch immer wieder Sitzplätze, wo sie sich ausruhen können. Oder sichere Querungsstellen kommen sowieso allen zu Fußgehenden zugute.
Ja. Also es wäre dann eigentlich ja für uns alle ganz vorteilhaft, wenn diese Dinge besser berücksichtigt werden würden.
Genau, also ich zitiere da immer gerne den ehemaligen Bürgermeister von der Stadt Bogotá, Enrique Peñalosa, der hat nämlich gesagt, wenn wir eine Stadt für Kinder bauen, dann haben wir eine Stadt für alle. Und ich finde, das ist sehr schön und sehr zutreffend.
Gut, also das heißt, man kann sagen, wenn wir den öffentlichen Raum so ausrichten, dass wir auf Bedürfnisse von Kindern Wert legen, dann sind wir im Grunde automatisch bei der Stadt der Zukunft oder dem Verkehr der Zukunft ein Stück näher und tragen eigentlich massiv zur Mobilitäts- und auch Energiewende bei. Kann man das so verkürzt sagen?
Definitiv. Also wenn man für Kinder plant, dann ermöglicht man im Prinzip so gut wie allen Verkehrsteilnehmerinnen den öffentlichen Raum gut zu nutzen. Und dann wird es einfach attraktiver für alle, mehr zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Das ist also aktive Mobilität, zu Fuß gehen und Radfahren ist einfach ganz essentiell, wenn man versuchen möchte, in eine klimaneutrale Mobilitätszukunft zu kommen.
Genau, ich finde diese Feedbacks, was man auch gekriegt hat von den Kindern und Jugendlichen, war ja ganz oft, dass das, was am meisten stört, die Autos hier sein, ja, der Lärm und einfach auch die Verkehrsbelastung allgemein. Und das muss das Ziel irgendwo sein, dass man einfach auch dass man wieder ein bisschen Raum für die Kinder schaffen und vielleicht den Autos ein bisschen Raum nehmen, auch wenn man das nicht gerne hört. Aber das kann eigentlich ein ganz guter Harmonie funktionieren. Und gibt es auch viele tolle Beispiele weltweit mittlerweile, wo das Auto ein bisschen zurückgenommen worden ist und Kinder und Jugendliche mehr Platz gekriegt haben, beziehungsweise alle Teilnehmer. Und das hat einen sehr schönen und positiven Effekt auf alle.
Welche Unterschiede gibt es denn, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Mobilität für Kinder in der Stadt funktioniert? Also nehmen wir zum Beispiel große Städte wie Wien, Graz, Linz, Innsbruck und wenn wir Mobilität für Kinder am Land anschauen. Wo sind da jeweils so die Stärken und die Schwächen?
Also ich finde es total spannend auch in Österreich, weil es ja wirklich extrem unterschiedlich ist. Also in Wien, da ist sicherlich, es ist extrem klasse, dass du den ganzen Tag bis spät in die Nacht unterwegs sein kannst, eine gute Verbindung hast, also ein sehr dichtes Netz hast. Aber gleichzeitig natürlich ist das auch eine Herausforderung, weil wahnsinnig viel zum Koordinieren ist und wahnsinnig viel auch auf dich einprasselt und du einfach das dann auch für dich filtern musst und die richtigen Entscheidungen treffen musst. Das ist ein ganz anderes Sicherheitsbedenken, die da natürlich auch auftauchen, wenn gerade viele Menschen auch unterwegs sind. Am Land ist genau das Gegenteil. Dort gibt es halt nicht so viele Verbindungen. Da ist die größte Herausforderung, dass du die einfach auch organisieren kannst, wenn jetzt ein Bus versäumst, dass du weißt, wie komme ich zur Information, wann kommt denn der nächste Bus oder was habe ich denn für andere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Da ist natürlich, sind jetzt nicht die Massen unterwegs, aber da sind genau diese Fähigkeiten dann wieder gefordert. Also es gibt ganz unterschiedliche Herausforderungen, ganz unterschiedliche Themen, die einen da beschäftigen, aber bei allem ist eigentlich dasselbe Nenner, nämlich, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen muss und wirklich dann auch dieses Selbstvertrauen habe, diesen Weg zu gehen. Und das schafft man am Stadt wie Land und das wollen wir eigentlich den Kindern auch vermitteln.
Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, war schon sehr schön umrissen.
Okay, und wenn wir uns jetzt von der Stadt und vom Land so ein bisschen noch eine Ebene nach oben begeben, welche nationalen Ziele gibt es denn auf politischer Ebene eigentlich zu Kinder- und Jugendmobilität? Also was steht zum Beispiel im Mobilitätsmasterplan 2030 der Bundesregierung zu diesem Thema?
Also die Ministerien in Österreich haben sich ganz klar einer Kinder- und Jugendstrategie verschrieben und die Ministerien haben auch eigene Ziele dazu entwickelt und ich habe jetzt das Jugendziel vom Ministerium für Klimaschutz mitgebracht. Also das Ziel ist die Förderung einer aktiven, nachhaltigen und sicheren Kinder- und Jugendmobilität, um gesunde Fortbewegung zu stärken und den Weg in die klimaneutrale Mobilitätszukunft zu ebnen. Also da ist ganz klar angekommen, das ist eine Zielgruppe, der man sich widmen muss. Und im Mobilitätsmasterplan 2030, der hat ja eine sehr schöne Vision mit so einem Backcasting-Ansatz aufgezeichnet. Also wir schauen quasi von einer schönen Zukunft zurück, wie haben wir das erreicht? Und im Mobilitätsmasterplan wird ganz klar festgehalten, da muss man alle Menschen in Österreich in diese Mobilitätszukunft mitnehmen und sie dabei unterstützen, dahin zu kommen. Und das betrifft dann natürlich auch diese 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich bis 19 Jahre.
Wo sind da die politischen Zuständigkeiten, wenn es jetzt zum Beispiel um bauliche Maßnahmen oder um Tempolimits etc. geht? Also alle diese Maßnahmen, die wir schon angesprochen haben. Wer ist sozusagen hier in der Verantwortung? Wo liegen die Zuständigkeiten des Bundes, wo der Länder und wo der Gemeinden oder eben auch der Verkehrsbetriebe zum Beispiel?
Also der Bund, der hat die Möglichkeit, eben diesen strategischen Rahmen zu setzen. Der Bund macht ja auch zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, wo jetzt in der letzten Novelle und auch in der Novelle, die jetzt vorgeschlagen wird, wirklich umfangreiche Verbesserungen für das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren drinnen stehen. Und was der Bund eben auch bereitstellt, ist Förderungen. Also der kann die Gemeinden dabei unterstützen, über Förderungen Infrastruktur für auch Kinder und Jugendliche zu schaffen. Passiert zum Beispiel auch ganz intensiv über unsere Klimaaktiv-Mobilförderungen fürs Zu-Fuß-Gehen. Also gibt es seit 2021 eine Förderschiene und da wird eben viel gefördert, was auch Kinder und Jugendlichen zugutekommt, verkehrsberuhigte Zonen, Fußgängerzonen, Begegnungszonen etc. Wir haben über Klimaaktivmobil auch ganz viele weitere Angebote, also Beratungsleistungen für Schulen, für Gemeinden, wie man Kinder- und jugendfreundliche Mobilität unterstützen kann. Und Gemeinden selber haben da natürlich auch viele Hebel. Also sie sind eben für die Infrastruktur verantwortlich. Sie sind auch zum Beispiel für das Schulumfeld verantwortlich. Und da können sie wirklich viel machen und da passiert auch ganz, ganz viel.
Okay. Ich würde gerne nochmal auf diesen Gesundheitsaspekt eingehen. Er ist jetzt schon mehrfach gefallen, dass natürlich je weniger selbstständige Mobilität Kinder zugestanden wird, desto weniger bewegen sie sich in der Regel im Alltag. Also aktive Mobilität trägt im Umkehrschluss eben zu mehr Bewegung und auch zu mehr Gesundheit bei. Wie kann denn das Zu-Fuß-Gehen oder das Radfahren, also die aktive Mobilität, wirklich jetzt in ganz praktischer Hinsicht gefördert werden? Also gibt es da Beispiele, die vielleicht in Österreich schon gelebt werden, aber auch im internationalen Kontext, die wir uns als Vorbilder nehmen können?
Ich habe es schon eben angesprochen, diese Bewegungsempfehlungen, da kann einfach der Schulweg wirklich gut dabei unterstützen, die zu erreichen. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das mir immer sehr gut gefällt, das sind die Pedi-Busse. Da gibt es eben auch viele in Österreich, aber auch weltweit mittlerweile. Das sind eben so Schulgehbusse, wo sich motivierte Eltern zusammenschließen und Schülerinnen am Schulweg von so ausgeschilderten Stationen abholen und dann gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen. Das ist einfach ein wunderschönes Beispiel, um mehr Bewegung reinzubringen. Eben das Soziale, was die Carina schon angesprochen hat, ist natürlich für die Kinder auch super toll, da diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und das ist eben eine sehr, sehr schöne, sehr schönes Praxisbeispiel. Es schaut auch immer so lieb aus, wenn sie mit ihren gelben Warnwesten da in diesen Zug gehen. Und ja,
also, kannst du das nochmal vielleicht genauer erklären? Das heißt, freiwillig erklären sich Eltern bereit, diesen Bus unter Anführungszeichen zu organisieren und holen Kinder an bestimmten Haltestellen ab, je nachdem, wo sie halt wohnen. Und dann geht man gemeinsam in die Schule als große Gruppe.
Genau, also analog zu einem Bus werden einfach Haltestellen ausgeschildert und da können Eltern ihre Kinder hinbringen. Und dann gibt es eben motivierte, sind meistens ehrenamtliche Eltern, die gemeinsam dann diesen Weg gehen und die Kinder bei den jeweiligen Stationen abholen und dann diesen Weg gemeinsam gehen. Also gehen die Kinder zu Fuß, aber natürlich in einem geschützteren Raum, weil sie begleitet werden. Und machen aber schon gute Ersterfahrungen mit dem Zu-Fuß-Gehen am Schulweg und es macht eben auch Spaß.
Klingt super. Und da gibt es schon einige Beispiele in Österreich.
Ja, da gibt es schon sehr, sehr viele Beispiele. Also das ist auch immer, wird sehr gut angenommen und macht auch den Kindern großen Spaß und manchmal sind auch zum Beispiel die Direktorinnen mit dabei oder die Bürgermeister. Also es gibt wirklich schöne Beispiele in Österreich.
Gibt es von deiner Seite auch Praxisbeispiele, wie man aktive Mobilität oder auch die Nutzung des öffentlichen Verkehrs besser fördern oder erleichtern kann?
Also wir haben auch, also es gibt verschiedene Initiativen eben auch, also es gibt zum Beispiel auch diese Move-Workshops und in diesen Move-Workshops wird auch sensibilisiert, wo man einfach nochmal versucht, also das ist etwas, was das Klimabündnis macht und gemeinsam mit den Verkehrspartnern in der Region, jetzt zum Beispiel in Tirol, wo dann Schulen sich anmelden können und Bewusstseinsbildung geschaffen wird und dann einfach mal aktiv gefragt wird, wie kommst du überhaupt in die Schule, wie machst du das? Das heißt, einfach so mal Denkprozesse anzustoßen, auch mit dem Hintergrund eben, was hängt da alles noch mit drin? Also da sehr stark auch das Klimathema wird da sehr stark mittransportiert. Und da merkt man schon, dass Kinder und Jugendliche auch sehr sensibel auf dieses Thema reagieren und das auch den ein oder anderen Denkanstoß dann wirklich mit sich bringt. Und ich finde solche Initiativen sehr wertvoll und wichtig, dass man einfach auch vielleicht gewohnte Muster mal durchbricht.
Mhm. Wenn ich jetzt als Elternteil oder als erziehungsberechtigte Person die selbstständige Mobilität meines Kindes fördern möchte, wie könnte ich das am besten Schritt für Schritt angehen?
Also für mich ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, vielleicht sogar ein ganz guter Weg, den ich da selbst gewählt habe, aber den ich auch als guten Weg für andere Eltern sehe, dass man das Thema Schulweg übt. Also dass man einfach sich die Zeit nimmt und wenn es nur ein- oder zweimal in die Sommerferien ist, wenn der Wechsel ansteht, wenn ein neuer Weg bevorsteht, das ist ein großer Umbruch, das bringt viele Fragen mit sich, für die Kinder wie für die Eltern, gemeinsam den Weg abfahren, gemeinsam diese Punkte durchgehen, wo stehe ich, wo ist meine Haltestelle, wo steige ich ein, wo steige ich aus, wie sieht der Weg aus, wie gehe ich zu Fuß dorthin. Diese Dinge üben gemeinsam und vielleicht auch, was ich sehr wichtig finde, auch Vorbild sein. Das heißt, auch das Verhalten, was ich vorlebe, das wird auch mein Kind kopieren. Beziehungsweise mittlerweile muss man auch sagen, sind die Kinder zum Teil so sensibel auf dieses Thema, dass sie es einfordern sogar. Was sie auch eine
auf das Thema Klimaschutz meinst
ja,
du?
Ja, mhm. Genau. Dass sie sogar einfordern. Also meine Jungs tatsächlich fahren nicht mit dem Auto von Tirol nach Wien. Diese Option gibt's für uns nicht. Sie fahren mit der Bahn und sollten es die Umstände dann trotzdem einmal notwendig machen, dann ist eine irre Diskussion hinzugefügt zu dem Ganzen, weil es einfach für sie ganz normal ist, diesen Weg zu wählen.
Und Sie sind jetzt 10,
sie wenn sind ich elf, oder 11. Mhm. Ja. Und das kann ich von mir persönlich auch sagen. Wie gesagt, ich selber habe ganz oft wirklich Ängste und Befürchtungen und Sicherheitsbedenken und beschütze und behüte meine Kinder, wo immer es geht und verstehe auch jeden, der dieses Thema hat und verstehe jeden Elternteil, der sagt, ich fühle mich nicht wohl dabei. Ganz wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Ich sehe es als unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen und dieses Wohlbefinden wirklich versuchen auch herzustellen und damit man dem Ganzen dann einfach auch eine Chance geben kann. Weil wenn die Eltern sich wohlfühlen, wenn die Kinder sich wohlfühlen, dann ist das eine tolle Alternative. Es spart Zeit. Ich bringe auch das Argument immer wieder gerne, ein Kind zur Schule bringen, dann vielleicht wieder zurückfahren. Viele verbinden es natürlich mit dem Weg in die Arbeit. Aber es gibt da einige, die bringen das Kind und fahren dann wieder retour und holen es dann wieder und fahren dann wieder retour. Das sind viele Wege, die es vielleicht gar nicht braucht, die man vermeiden könnte. Und wenn ich weiß, dass ich meinem Kind gleichzeitig damit in so vielerlei Hinsicht was Gutes tue. Also selbst wenn wir den Klimateil jetzt mal ausklammern, wir haben ja von der Katrin vorhin gehört, wie viele Themen eigentlich da reinspielen. Und wenn ich weiß, ich kann meinem Kind jetzt diese Entscheidung geben und sagen, fahr mit dem und ich weiß, ich tue dir was Gutes damit, das hilft wahrscheinlich auch, dieses Loslassen. Und ja, und das würde ich mir halt sehr wünschen.
Eine kleine Ergänzung dazu. Wenn Kinder jetzt, also quasi wenn sie jünger sind, lernen, diese Wege sicher zurückzulegen, dann tun sie sich dann auch später, wenn sie diese Wege ohnehin dann schon selber zurücklegen müssen oder auch möchten, wenn sie sich eben diese Freiheit nehmen möchten, dann tun sie sich da auch dann leichter und sind da auch dann sicherer. Da müssen sich die Eltern weniger Sorgen machen, weil dann haben sie es schon gelernt, dann haben sie die Sicherheit und das Selbstbewusstsein gewonnen, diese Wege gut selber zu meistern. Und dann nehmen sie das auch in die Zukunft mit, auch dann ihr ganzes Leben lang, weil dann haben sie eine Sicherheit gewonnen, dann kennen sie sich aus, dann fühlen sie sich damit eben wohl, wie die Carina sagt, und das beeinflusst ihr Mobilitätsverhalten das ganze Leben lang.
Abschlussfrage, was würdet ihr euch denn wünschen, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren passiert? Also wenn wir jetzt wirklich das Heft in der Hand hätten, was soll passieren in den nächsten 3 Jahren?
Also wenn ich das Heft in der Hand hätte, wird es da draußen viel bunter werden, viel grüner und viel bunter. Ich finde es oft so schade, dass es so trist ist und dass es auch so einen tristen Beigeschmack hat, dieses Thema, weil eigentlich ist was Schönes und es sollte auch viel mehr als was Schönes dargestellt werden. Das heißt, bunte Haltestellen, bunte Wege, mehr Platz für Kinder und auch sie wirklich ernst nehmen und damit wirklich ÖV-Welt schaffen, die kinderfreundlich ist und das ermöglicht einfach für alle ein ganz angenehmes Reisen. Das würde ich mir wünschen und das, wenn ich das Heft in der Hand hätte, wäre das sicherlich das Erste, dass es
ja, mehr Farbe
hätte.
In den öffentlichen Raum. Ja. Okay, Katrin, du?
Ich würde mir wünschen, dass in den Planungen, in der Stadt- und Verkehrsplanung von Beginn an die Bedürfnisse von Kindern gedacht wird. Also wirklich von Beginn an überlegen, wo sind die Ziel- und die Quellorte von den Kindern? Wo bewegen sich die entlang? Wie kann ich sie dabei unterstützen, dass sie diese Wege auch selbstständig, sicher und gut schaffen? Was braucht es, damit ich ein durchgängiges Wegenetz für Kinder habe? Zum Beispiel auch mitbedenken, wo positioniere ich die Schule? Wo baue ich die neue Schule hin? Baue ich die an den Stadtrand ohne eine gute Öffi-Anbindung oder versuche ich die in das Stadtzentrum zu integrieren, wo es eine gute Öffi-Anbindung gibt, wo viele Wege fußläufig sind? Also, dass man da wirklich in diesen ganzen Bereichen Kinder mitdenkt. Es gibt diesen Ansatz Health in all policies. Das ist so der Gedanke, dass man Gesundheit in jeder Form von Entscheidung, in politischen Entscheidungen mitträgt. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Child and Youth in all policies Ansatz hätten, dass wir einfach bei unseren ganzen Entscheidungen in der Politik, in der Verwaltung, in der Planung Kinder von Anfang an mitdenken und auch nicht nur mitdenken, sondern auch mitreden lassen. Also, dass man sie fragt, was wollt denn ihr, was braucht denn ihr und das dann auch ernst nimmt. Das wären meine Wünsche.
Ich würde jetzt gern zum Fundstück überleiten. Das ist unsere fixe Kategorie in Petterschul, eine Zahl, eine Studie oder ein Artikel oder auch ein Buch, das ihr unseren Hörerinnen oder Hörern mitgebracht habt. Und ja, jetzt würde mich interessieren, was habt ihr uns heute mitgebracht?
Also ich habe ein Buch mitgebracht tatsächlich und zwar The Big Five for Life. Ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. John Strelicky ist der Autor. Dieses Buch hat mich wirklich sehr inspiriert. Es war eigentlich auch so der Anstoß, dass ich die Dinge, die ich tue, dass ich die wirklich, also jetzt gerade aus beruflicher Hinsicht, dass die wirklich aus tiefstem Herzen kommen. Dass man die Dinge damit verfolgen möchte, die man persönlich auch verfolgen will. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich einen Job habe, wo ich das Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv leben darf. Und eine Riesenfreude, dass ich auch die Katrin Chu und das ganze Team kennenlernen durfte und sie mich mitgenommen haben auf diese Reise der Kindermobilität. Und das ist für mich wirklich mittlerweile so eine große Herzensangelegenheit geworden, dass es definitiv zu meinen Big Five for Life gehört.
Sehr schön.
Ich habe mitgenommen 2 Zitate von jungen Menschen, die im Rahmen von einem unserer Jugendpartizipationsprozesse an einer Umfrage teilgenommen haben. Und die Frage war, was würdet ihr euch wünschen, was möchtet ihr uns da noch mitgeben? Und das sind, finde ich, 2 sehr schöne Zitate. Das erste ist Mobilität für Menschen statt für Maschinen, Freiheit für alle statt Freiheit für Autos, Schutz für unsere Kinder und für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer. Also wirklich ein schöner Aufruf. Und das zweite ist so eine Vision, die eben ein junger Mensch mitgenommen hat. Straßen sollen Aufenthaltsorte werden. Dort sollen sich Menschen treffen können, Kinder spielen können, Jugendliche Sport machen können, Pensionistinnen sitzen können. Davon profitiert die Gesundheit und die Psyche.
Vielen Dank für eure Tipps. Wir geben sie wie immer auch in die Shownotes dieser Folge. Ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema heute und ich denke, ihr habt uns sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir unser Verkehrssystem und unser Mobilitätssystem und auch unsere Mobilitätsangebote an die Bedürfnisse unserer jüngsten Verkehrsteilnehmenden ausrichten und dass wir im Grunde alle gesamt davon profitieren würden, hier stärker Rücksicht zu nehmen. Ich sage danke für eure Zeit, liebe Carina, liebe Katrin. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.